Ulf Mehrens, Rollstuhl-Basketball-WM bei uns im Norden in Hamburg. Sie als Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes. Kribbelt es schon ein bisschen? Sind Sie schon ein bisschen nervös, aufgeregt?
Ja, natürlich sind wir nervös. Das ist ein Riesenevent. Das ist der zweitgrößte Event im Bereich des Behindertensports nach den Paralympischen Spielen. Wir haben insgesamt 28 Mannschaften zu Gast, 16 Herrenmannschaften und 12 Damenmannschaften. Das ist ja die Highlight-Performance außerhalb der Paralympics sozusagen dort. Und bewegen jeden Tag, das haben wir ausgerechnet, logistisch 1000 Menschen. So, das ist keine kleine Aufgabe. Wenn man dann den Zuschlag bekommt vom internationalen Verband, dann freut man sich natürlich und realisiert dann erst einmal die Umsetzungsmöglichkeiten, die man hat. Aber, und das muss ich sagen, die Stadt Hamburg ist offen dafür. Wir sind ja abhängig von vielen, vielen Parametern wie Hotels, wie Logistik, wie Hallenkapazitäten und so weiter, Trainingshallen. So, da ist man immer, wie mit Behördenapparaten immer, im stetigen Dialog, dann kribbelt es ein bisschen manchmal, aber es gibt eine Lösung, das ist gut.
War das denn relativ einfach, sozusagen den Verband zu überzeugen, den Weltverband zu überzeugen, nach Hamburg zu kommen mit der Weltmeisterschaft?
Naja, ich bin ja in Personalunion, das wissen Sie ja, gleichzeitiger Präsident der IWBF, das heißt Internationalen Verbandes. Und habe mich eigentlich aus diesem Bewerbungsverfahren sowohl international als auch national ganz herausgehalten, sondern habe dann hier Vertreter des lokalen Organisationskomitees vorausgeschickt, damit mir dann im Nachgang möglicherweise nicht vorgeworfen wird, du bist Präsident geworden und die erste große Veranstaltung holst in dein eigenes Reich hinein. Mhm. Nicht, ja. Uns kam damals sehr zugute, dass ich Hamburg auf den Weg gemacht hatte, Candidate City zu werden 2024. Gestern Abend war ja nun gerade zufälligerweise die Verkündung, dass es nun ganz woanders stattfindet. Hamburg hat es nicht geschafft, aufgrund des Volksentscheides damals, das zu werden. Man hat aber gesagt, dass man hochkarätige Veranstaltungen nach Hamburg holen wird, als Sportstadt hier. Und hat dann natürlich realisiert, dass der Bereich der paralympischen Sportarten ein hohes Fund ist, wenn man sich dort gut tut. So, wir haben nach dem misslungenen Volksentscheid damals diskutiert. Das ist vollkommen klar. Macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Die Stadt Hamburg hat gesagt, wir stehen zu unserem Wort. Und wir bewerben uns dann gegen andere hochrangige Vertreter. Das waren damals Tokio. Als Vorbereitung, die wollten das haben, das Event als Vorbereitung für die Paralympischen Spiele, die sie ausrichten. Mhm. Los Angeles und Dubai. Dubai lockt aber mit sehr vielen Möglichkeiten, sage ich ja mal.
Sehr viel Geld wahrscheinlich auch.
Genau so. Nicht? Ja. Ja, so. Das heißt, wenn es die Hallenkapazitäten nicht geben würde, dann baut man die hin, so ungefähr. Ja. Nicht? Ja. Los Angeles war auf dem Weg damals für 2024 oder 2028, ist ja auch bestätigt worden. Die wollten es auch als Pre-Event haben. Das hat also einen hohen Testcharakter sozusagen für solche Großveranstaltungen nachher. So, wie gesagt, Hamburg hat gesagt, da stehen wir zu. Das passt in unsere Profile rein. Wir sind hier eine Stadt, die sich auf den Weg gemacht hat, die Inklusion nicht als Wort zu begreifen, sondern die zu leben. Und herausgekommen sind einige Planungen. Ich habe gerade die letzten Tage irgendwo gelesen, dass nun gerade das Rathaus zum Beispiel barrierefrei umgebaut wird mit hohem Aufwand und so weiter. Das sind alles so Folgeerscheinungen aus dieser Diskussion heraus dann dort, ne?
Sie können ja die Gelegenheit nutzen, schon mal Zuschauerinnen und Zuschauer einzuladen zu dieser Weltmeisterschaft in Hamburg. Nicht nur in Hamburg, sondern eben ja auch vor allen Dingen vielleicht aus dem ganzen Norden oder aus ganz Deutschland. Was macht denn den Reiz eigentlich von Rollstuhlbasketball aus?
Also wer Basketball kennt, und das kennt Gott sei Dank inzwischen fast jeder, der versteht Rollstuhlbasketball sofort, weil das Feld, die äußeren Bedingungen sind alle komplett gleich. Es gibt natürlich eine Dribbelregel, die sich verändert aufgrund des Rollstuhls als solches dort. Es gibt auch einen Gewinner. Es gibt eine Dramaturgie im Spiel. Gewinner heißt, der Behindertensport krankt ja häufig daran in dem Zuschauerverständnis, warum derjenige in seiner jeweiligen Schadensklasse nun nicht als Erster die Ziellinie gelaufen ist, sondern möglicherweise als Zweiter und dann ist er aber gar nicht der Sieger gewesen und so weiter und so weiter. Ja, beim Basketball ist es anders. Da kommen zwei gleichwertige Hochleistungsmannschaften aufeinander und der Bessere gewinnt. Und das ist für jeden Zuschauer begreifbar. Das ist für jeden Zuschauer auch nachvollziehbar. Es ist ja inzwischen so, dass sich viele, viele Menschen, die auch nicht behindert sind, also keine Voraussetzungen eigentlich mitbringen, klassifiziert zu werden, in den Rollstuhl hineinsetzen als Sportgerät und die Sportart ausüben als solches. Da haben wir das Regelwerk auch erweitert in dem Bereich dann dort.
Das heißt, Inklusion tatsächlich mitten auf dem Basketballfeld?
Richtig. Wir haben, also diese Regel gibt es in Deutschland seit 12 Jahren inzwischen. Da gab es das Wort Inklusion noch gar nicht, oder es gab es wahrscheinlich, aber ich habe es nicht wahrgenommen als solches. Natürlich haben wir diskutiert darüber, ist vollkommen klar. Gibt es körperliche Vorteile, gibt es Nachteile, aber durch ein gerechtes Klassifizierungssystem ist das möglich. Es gibt eine Maxzahl an Punkten, die ein Spieler aufgrund seiner Voraussetzungen mitbringt. Natürlich ist der Nichtbehinderte mit der Maxpunktzahl belastet sozusagen dort. Das heißt aber auch, der Nichtbehinderte oder Minimalbehinderte muss mit einem hochgradig Menschen mit Beeinträchtigung zusammenspielen. Das ist reizvoll.
Hört sich ja durchaus ein bisschen komplizierter an, dieses Regelwerk, was Sie da gerade beschrieben haben. Trotzdem, der Sport ist sehr dynamisch. Wer den schon mal gesehen hat, weiß, was da tatsächlich für Power hinter den ganzen Spielerinnen und Spielern steckt. Ist das eigentlich schwer, sogenannte Fußgänger dazu zu bringen, zu sagen, ich möchte jetzt auch Rollstuhlbasketball spielen? Sind das vielleicht Menschen, die irgendwie verwandt sind mit den Spielerinnen und Spielern, die ohnehin auf den Rollstuhl angewiesen sind?
Ja, wie in jeder Sportart, die eine Randsportart ist, und das sind wir ja nach wie vor, das ist ja ganz offen, ist das dort, nicht? Ja? Also in der Palette aller olympischen und paralympischen Sportarten. Wobei paralympischen Sportarten hatten wir den höchsten Zuschauerschnitt überhaupt von den Paralympischen Spielen an Events dort. Das belegt noch einmal, das sind ja Menschen, die die Karten kaufen müssen, die sich dafür interessieren müssen, davon es verstehen müssen, genauso wie gerade gefragt haben, jetzt eben halt in der Berichtung hinein. Die sind immer wieder gekommen und haben dann auch die Endspiele sehen wollen sozusagen. Natürlich kommen zunächst einmal aus dem Umfeld des jeweiligen Spielers, das kann jetzt familiär sein, das kann beruflich sein, das kann gesellschaftlich sein, wie auch immer eben halt, Interessenten. Es gibt aber inzwischen auch Ausbildungslehrgänge an zum Beispiel Universitäten. Der Bereich Sport ist ja ein mannigfaltiges, großes Feld geworden inzwischen. Es gibt ja viele, viele Nuancen da drin. Und der Bereich des Rehabilitationssportes hat sich da sehr, sehr durchgesetzt, weil das ist ein Markt sozusagen dort, wo diese Menschen mit der Ausbildung, Master oder Degree oder wie auch immer auch eine Zukunft haben. So, und dann lernt man so etwas kennen und dann gab es die Forderung tatsächlich eben halt, das wollen wir auch tun. Mhm. Auch DBB, deutsche Basketballspieler, die Liga gespielt haben, die international gespielt haben, die aufgrund von Verletzungen heute nicht mehr auf dem Feld springen, stoppen können, das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, ihren ehemaligen Sport so auszuüben, setzen sich in das Sportgerät, haben das Spiel begriffen, tragen natürlich mit ihrer Leistung dazu bei, dass sich da hochqualitativ was entwickelt hat. Spielergebnisse heute bei uns in der ersten Bundesliga hier in Deutschland liegen immer im 80er, 90er Bereich. Das ist wie im Fußgängerbereich auch.
Das sieht ja manchmal sehr gefährlich aus, wenn man das anschaut, weil die Rollstühle ja auch umkippen können. Die Spieler sind aber teilweise unheimlich schnell wieder im Rollstuhl, beziehungsweise sie fallen ja meistens gar nicht raus, weil sie angeschnallt sind. Ist das ein gefährlicher Sport?
Nein, überhaupt nicht da vorne. Es gibt die üblichen Verletzungen, die ein Mannschaftsspieler hier im Basketball mit sich bringen kann. Das sind dann mal Handverletzungen, Knöchelverletzungen natürlich, das ist klar. Abschürfungen, was weiß ich. Aber gerade was wir Stürze ansprechen, das sind ja Dinge, die trainiert werden, in der Tat. Das wird auch schon im stationären Bereich für Menschen mit Behinderung in deren klinischer Phase trainiert, das alleine aufstehen und so weiter. Die Stühle selber haben negativen Sturz, das heißt also auch die Handkuppen als solche sind geschützt. Es gab in dem, was ich erlebt habe in den letzten 20 Jahren, keine Unfälle, die dann zum Nachdenken anregen würden.
Sie sind ja selber Basketballer gewesen, Fußgänger. Und wenn Sie jetzt in so einem Rollstuhl sitzen, haben Sie sicherlich ja auch schon mal gemacht, müssen Sie ja machen als Präsident. Wie ist denn die Umstellung? Wie kommt man damit klar?
Ja, indem man erstmal realisiert, wie eingeschränkt man plötzlich ist dort. Wenn man das transportieren würde aufs normale Leben, sage ich einmal. Man nimmt dann plötzlich Dinge wahr, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Im Alltagsrollstuhl erkennen Sie plötzlich den Bürgersteig, erkennen Sie plötzlich das Handicap, dass Sie nirgendwo vielleicht hier mit der U-Bahn in Hamburg fahren können, aber nicht in allen Haltestellen herausgehen können. Im Spiel selber vergessen Sie den Rollstuhl total. Sie konzentrieren sich auf das, was ist, und Sie haben noch eine Performance mehr zu leisten. Als Basketballer, Fußgänger-Basketball muss ich dribbeln, muss ich meinen Mitspieler sehen, muss ich peripher anspielbereit sein, wie auch immer. Im Rollstuhl muss ich auch auf den Rollstuhl achten. Das heißt, ich habe eine Komponente mehr. Da muss man sich mächtig anstrengen, das zu tun.
Ulf Mehrens heute Gast im NDR Info Talk. Er ist Vorsitzender, Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes und auch gerade noch mal wiedergewählt worden als Präsident für die nächsten 4 Jahre. Steht vor einer großen Aufgabe. Rollstuhl-Basketball-WM in Hamburg im nächsten Jahr im August ist es soweit. Was hat Sie denn eigentlich bewogen, Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes zu werden? Gab es keinen anderen? Sie sind selber, sage ich mal, knappe 2 Meter oder drüber 2 Meter wahrscheinlich groß. Fußgänger, selber Basketballer gewesen, Bundesligaspieler. Wie sind Sie dann praktisch sozusagen an diesen Job gekommen, an diese Aufgabe gekommen?
Ja. Also es ist natürlich wie immer ein Weg mit persönlichen Begegnungen dann dort. Ja, ich selber bin Fußgänger-Basketballer gewesen, habe national, international gespielt, hatte hier, ich komme aus, also habe in Hamburg Basketball gespielt und bin dann von einer Zeitung gefragt worden, geh doch mal zu diesem Team. Das sind ein Haufen von Rollis, ein Haufen von Krüppeln. Das Wort ist gefallen damals. Und schenk dir ein Trikot und wir machen ein schönes Foto von dir. Das habe ich dann gemacht.
Dafür wann war das?
Oh, das ist 1984 gewesen. Das war
da wurde noch so geredet.
Das wurde auch gelebt, sage ich einmal ganz ehrlich. So, ich bin da hingegangen, habe das dann gemacht, was man halt so macht in jungen Jahren, habe mich dafür geschämt im Nachgang, bin wiedergekommen und habe mit den Rollis zusammen trainiert. Hatte dann das Glück, dass ich in Amerika sein durfte eine Zeit lang und habe dort Reha-Bereiche kennenlernen, so die es hier nicht gab, und habe dann angefangen, die Sportinhalte aus dem Fußgängerbereich vom Trainingaufbau her und so weiter auf den Rolli-Bereich zu übertragen. Bin dann gefragt worden, ob ich nach meiner persönlichen Karriere, ob ich im Bereich Rollis oder Fußgänger tätig werden könnte, die übliche Karriere als Trainer oder sonst irgendetwas oder im Umfeld einer Mannschaft. Habe mich für den Rolli-Bereich entschieden, habe dann hier in Hamburg eine erfolgreiche Bundesligamannschaft aufgebaut im Rolli-Bereich, bin daraufhin gefragt worden, ob ich Nationaltrainer werden möchte. Das habe ich dann gemacht, habe damals einen Holländer abgelöst, der auch lange erfolgreich gewesen ist, und bin fast 14 Jahre als Bundestrainer, Nationaltrainer verantwortlich gewesen, haben große Erfolge gefeiert, 1992 Silbermedaille, damals bei den Paralympischen Spielen. Als No-Name-Land sozusagen dort haben wir uns etabliert, und Deutschland ist ja kein Basketballland, kein Mutterland-Basketball und auch kein Rollstuhl-Basketballland. Da gab es ganz andere Nationen, die das vorangetrieben haben, die erfolgreich gewesen sind dort. So, deswegen wird man auffällig, und dann kam der Verband damals auf mich zu, der damals insolvent gewesen ist, also der Deutsche Rollstuhlsportverband, und hat gesagt, ob ich aufgrund der Dinge, die wir da aufgebaut haben und Erfahrungen gesammelt haben, nicht helfen könnte. Wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Das ist so. Ich durfte 14 Jahre lang um die Welt reisen, habe viele Freundschaften, persönliche Bekanntschaften, Erfahrungen gesammelt und hatte das Gefühl, ich müsste das wiedergeben sozusagen. Das habe ich dann gemacht. Da haben wir übrigens 1993 in Heidelberg damals bei der ersten Aufstellung lange diskutiert, ob denn ein Fußgänger überhaupt ein Vorsitzender werden könnte eines Rollstuhl-Sportverbandes dann dort. Da gab es viele verschiedene Lager, das ist so. Nicht? Ja. Die Diskussion hat geprägt, lange vor der Diskussion, die wir heute haben, um das Wort Inklusion müssen wir aufnehmen zu lassen dort. Gut, man hat sich dafür entschieden, das zu tun, und seitdem mache ich das im nationalen Bereich und habe mich dann nochmal aufgrund der alten Liebe zum Basketball auch international aufstellen lassen dort.
Gibt es eigentlich im Deutschen Rollstuhlsportverband auch noch andere Sportarten, die ähnlich populär sind wie Rollstuhlbasketball?
Ja, wir haben 30 Sportarten im Angebot über Fachbereiche im Rollstuhlbereich, als auch Arbeitsgemeinschaften. Es gibt dort inzwischen, also früher gab es die Standardsportarten wie Tischtennis, Basketball, Leichtathletik, Schnellfahren ist bekannt heute von Marathon-Teilnehmern, Handbikefahren. Ja. Da sieht man so im sportlichen Umfeld, das kennt man einfach dort. Aber heute gibt es keine Grenzen mehr. Also die neueste Arbeitsgemeinschaft, die jetzt standardisierter Fachbereich geworden sind die Action-Sportler. Das sind Menschen, die mit dem Rollstuhl in der Halfpipe fahren, auf 2 Rädern stoppen, also mit der Performance abliefern, die heute einfach hip ist sozusagen dort. Und natürlich auch junge Menschen darauf anspringen und diese Sportart dann oder das Umfeld mitnehmen wollen in ihr persönliches Leben. Da gibt es keine Grenzen mehr inzwischen dort. Es gibt Klettergärten für Rollstuhlnutzer.
Ja. Welche Rolle spielen diese vielfältigen Sportangebote beim Überwinden eines plötzlich aufgetretenen Handicaps nach einem Unfall oder ähnlichem? Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen, die davon betroffen sind und wahrscheinlich an ein Loch fallen, wir können uns das ja nicht vorstellen, aber es wird ja so sein, schätze ich mal, haben die dann tatsächlich gleich wieder das Gefühl oder schneller das Gefühl, dass sie sagen, da gibt es ja etwas, was mich auch weiter hip sein lässt?
Ja. Also der Sport ist traditionell ein wichtiger oder ein grundlegender Baustein sämtlicher Rehabilitation, die geleistet wird. Das ist weltweit so inzwischen. Da gibt es ja Traditionen, die aus England herauskommen, wo die 1945 noch die Überlebenschancen von Querschnittgelähmten ein Jahr betrugen und man dann einen therapeutischen Ansatz gewählt hat über den Bereich der Mobilitätsförderung. Diese Mobilitätsförderung gibt jedem Menschen auf der Welt, ganz egal was er tut, bevor er überhaupt anfängt, Sport zu machen, natürlich ein anderes Selbstbewusstsein. Das heißt, ich kann mit dem Körper wieder umgehen, ich kann ihn einschätzen, er funktioniert wieder, er gehorcht so, wie ich das kenne, gekannt habe und vielleicht wieder sein möchte irgendwo. So, das ist der Bereich, der auch staatlich unterstützt wird. Das ist der Bereich des Rehabilitationssportes. Das ist standardisiert in Deutschland, das ist sehr gut so. Das wird finanziell unterstützt. Das heißt, über eine bestimmte Dauer an Zeit kann man in das Vereinsleben eintreten und sich dort unter Fachmenschen bewegen. Zunächst einmal in dem Bereich der allgemeinen Bewegungsförderung dort. Mhm. Dann kann man sich entscheiden, möchte ich auch Sport betreiben. Sport ist ja anders dann nochmal. Da muss ich Technik erlernen oder Mannschaftssportart, das Umfeld nochmal erlernen oder. Also die Frage ganz kurz und knapp zu beantworten, ja, ganz definitiv. Und ich hoffe sehr, dass das auch weiterhin in den speziellen Querschnittkliniken, gerade in Deutschland, weiterhin Standard sein wird. Die Kliniken stehen heute unter einem ungeheuren finanziellen Druck. Die medizinische Leistung der Kolleginnen und Kollegen, die das zu verantworten haben, ist sensationell. Nach anderthalb Monaten ist der Querschnitt heute medizinisch so weit, dass er sitzen kann, dass er entlassen werden könnte. Mhm. Früher ist ein Querschnitt bis zu 12 Monate in der Klinik gewesen, hat natürlich ganz andere Zeiten vorgefunden, um dann auch sich in dem Bereich Sport zu betätigen als solches dort. Wir selber haben mit all diesen Kliniken als Deutscher Rollstuhlsportverband ein Abkommen, wobei wir diesen ambulanten Bereich sozusagen fördern und überall Bewegungsangebote in dem Vereinsleben integriert haben, sodass dort auch Menschen eine Adresse haben sozusagen.
Gehen Sie mit, sagen wir mal, prominenten Sportlerinnen und Sportlern direkt in die Kliniken und animieren Menschen, die nun gerade von einem schweren Schicksalsschlag getroffen worden sind, sich tatsächlich auch damit zu beschäftigen?
Ja, es ist sogar so, dass inzwischen die Kliniken im Rahmen ihres Peer Counselings, das heißt von Betroffenen für Betroffene, 1-zu-1-Situation, aus dem Umfeld des Sportes prominente als auch erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler suchen und die in ihr Therapieprogramm einbauen als solches. Mhm. Das ist ja vollkommen klar. Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das psychologische Gespräch oder das sozial relevante Gespräch hat eine andere Bedeutung in dem Augenblick, wenn der Betroffene vor mir sitzt und ist selber betroffen. Vollkommen klar.
Wenn man jetzt aber nochmal diese gesamte Rehabilitationskette sich anschaut und da mittlerweile auch Sportarten angeboten werden, die zunächst mal ein bisschen crazy klingen, Halfpipe fahren und so, gibt es manchmal auch Ausschlüsse, wo man sagt, das sollte eigentlich ein Rollifahrer oder eine Rollifahrerin besser nicht tun? Oder kann man im Grunde alles machen, wenn man sich das zutraut?
Ja, man kann alles machen, was man sich zutraut. Und uns ans Verband sind natürlich mal Sportarten herangetragen worden, wie, ich glaube, wie heißt das, Paintball, wo ich da mit diesen Fahrklepsen auf irgendwelche Menschen schießen muss. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das kann jeder machen, wie er möchte, aber bei uns, wir organisieren das nicht sozusagen, um ein Beispiel zu sagen. Ja, das sind aber die üblichen gesellschaftlichen Dinge. Ansonsten kann ein Rollstuhl nutzender Mensch heute je nach Vermögen und je nach Leistungsfähigkeit alle Dinge tun, die es da gibt. Ob er die dann im Verein tut oder im Nichtverein oder also selbstständig betreibt sozusagen, fürs Handbike fahren und die Freundin joggt oder fährt Fahrrad oder wie auch immer oder der Mann in dem Fall, da baue ich im Grunde keinen Verein. Wir sind natürlich diejenigen, die das Vereinsleben als solches propagieren. Auch für die Komponente, ich habe ja doch Beeinträchtigungen und ich habe doch Erfahrungswerte, die möglicherweise andere mitteilen können als solches dort.
Okay. Wenn man Behindertensportlerinnen und Sportler so beobachtet, dann hat man häufig das Gefühl, dass für die eine intakte Beziehung ganz wichtig ist. Mhm. Und kann gerade der Sport auch eine Beziehung, die möglicherweise unter einem plötzlichen Schicksalsschlag ja auch leidet, kann die beziehungsfördernd sein, weil man als Partnerin und Partner da immer noch einen gemeinsamen Austausch hat, sei es jetzt, dass man zum Beispiel gemeinsam Handbike oder Fahrrad fährt, wie Sie gesagt haben, möglicherweise sogar sportlich orientiert. Oder es gibt ja auch Schützinnen, die ihren Mann an der Seite haben, der eben dann in dem Gewehr rumtüftelt. Also ist das möglicherweise auch ein Punkt, wo man sagt, da kann ich also auch meine soziale Verbindung halten über diese
Ja, es ist ein Punkt, wo die man feststellt. Allerdings sind die Ausschläge dann in beide Richtungen hinein. Mhm. Es gibt dann sämtliche persönlichen Voraussetzungen. Für Partnerinnen und Partner bedeutet dieser Einstieg ins Leben natürlich eine gewaltige Umstellung. Das ist rein von der Logistik her, vom beruflichen Perspektive, von der körperlichen Perspektive heraus da vorne. Das muss man mittragen, das muss man mit verstehen. Der Sport selber kann dort verbinden, so wie er in allen Partnerschaften verbinden kann. Das ist so. Ich habe es mal mit meiner Frau noch nie Tennis spielen können, weil das geht gar nicht.
Warum? Ist sie zu gut für Sie?
Ja, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Ja. Nein, aber in dem Augenblick, wenn wir zusammen joggen gehen zum Beispiel dann dort, dann kriegen Sie nicht nur den Körper frei, dann kriegen Sie den Kopf frei. Das ist einfach so. Und das entspannte Miteinander danach ist ganz anders, als vor der Voraussetzung gewesen ist davon. Und das ist im Behinderten-, Nicht-Behinderten-Bereich ganz genauso. Der Fokus liegt dann nicht immer nur aus der Ausübung auf den Sport. Das heißt also, einen Sieg zu erringen irgendwo möglicherweise oder einen Erfolg zu erringen, sondern der persönliche Erfolg, das persönliche, ich fahre jetzt 25 Kilometer oder ich fahre, mache das und das und das das erste Mal dementsprechend, das ist dann ein Gewinn.
Mhm. Ulf Mehrens heute Gast im NDR Info Talk. Er ist Vorsitzender, Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes und auch international in Verantwortung. Sie haben gerade schon geschildert, Sie sind unheimlich viel unterwegs, tauschen sich auch mit Verbänden in anderen Ländern aus, bereiten jetzt die Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft in Hamburg vor mit einem Team. Haben Sie eigentlich auch mal Zeit abzuschalten oder sind Sie eigentlich mit Ihrem Beruf, Sie sind ja auch nebenbei noch in leitender Funktion beim BG-Klinikum in Hamburg tätig, haben Sie überhaupt Zeit für Hobbys, so Joggen, was Sie gerade angesprochen haben?
Ja, also Joggen allein aufgrund der Körperlichkeit, das ist ganz klar. Und natürlich fordert das Berufsleben gerade im BG-Klinikum einen täglich, das ist so. Wir sind froh, dass wir dort sind als Deutscher Rollstuhlsportverband und wir dort die Symbiose gerade im klinischen Bereich herstellen können. Mhm. Wir sind ausgesprochen dankbar dafür, das zu tun. Natürlich ist es in allen Bereichen immer ein voller Tag. Ich versuche dann für mich persönlich im Familienleben Dinge zu tun, miteinander zu tun, das auch nicht als Termin zu betrachten sozusagen, sondern tatsächlich dazu zu stehen, was ich auch tue. Und ich selber bin ja alter Basketballer und habe jeden Dienstag ist bei mir im Kalender ein heiliger Termin.
Aha.
Das heißt, der Flieger muss um 16 Uhr landen, damit ich um 18 Uhr mit meinen Kumpels zusammen Basketball spielen kann.
Also das steht jeden Dienstag tatsächlich
das
an.
Das ist
für
jeden
Sie.
Dienstag, zumindest steht es drin als Termin. Dort einhalten kann ich es nicht immer.
Gut, also internationale Dienstreisen unterbrechen Sie deshalb nicht?
Nein, natürlich nicht.
Gibt es irgendwie andere Hobbys, die Sie noch haben? Also Sport, klar, spielt eine große Rolle in Ihrem beruflichen Leben. Wie wir gerade gehört haben, privaten. Haben Sie noch andere Hobbys?
Nein, also intensive Hobbypflege, die man sonst so hat, davon ist der Austausch mit Freunden logischerweise, das Gesellschaftsleben. Das allerdings kommt sehr, sehr kurz. Ja, ich bin jetzt seit 10 Jahren wieder in Hamburg zurück und meine Frau und ich haben neulich festgestellt, dass wir seit 10 Jahren nicht zusammen im Kino gewesen sind dann dort. Nicht? Ja, mhm. Das ist natürlich, kann man so oder so sehen, aber ich wollte es erwähnen hier. Also fehlen einige Dinge dann dort, nicht? Ja.
Gut, Musik kann man immer nebenbei hören. Gibt es irgendeinen Song, den wir Ihnen heute spielen können im NDR Infotalk?
Ja, wenn Sie etwas haben von Marius Müller-Westernhagen.
Haben wir?
Dann lass uns doch leben.
Lass uns leben, Westernhagen.
Sie reden wieder mal vom Krieg, träumen wieder mal vom Sieg, schwärmen von vergangener Zeit. Was soll's, ich liebe? Rock'n'Roll stirbt wieder mal. Wir sind wieder hart wie Stahl. Die Familie ist gesund. Was soll's, ich liebe? Ja, ich liebe. Und ich liebe immer mehr. Was soll's, ich liebe? Ja, ich liebe. Das Leben ist gar nicht so schwer. Und jetzt habe ich dich getroffen.
Marius Müller-Westernhagen, lass uns leben. Ein Wunsch von Ulf Mehrens, Vorsitzender, Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes, international auch in führender Funktion vertreten. Lass uns leben hat ja für Sie wahrscheinlich auch eine besondere Bedeutung. Sie sind Betroffener des Tsunami gewesen 2004. Können Sie mal schildern, was da Ihnen passiert ist?
Naja, ich bin damals privat mit familiärer Perspektive, das heißt mit der damaligen Freundin, in Khao Lak gewesen, in Thailand, direkt am Strand. Mein Umfeld hat es nicht überlebt, ich selber habe es knapp überlebt. Das war natürlich für einen persönlich ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis. Das hat dann doch einige Zeit gedauert, bis ich dann wieder ins gesellschaftliche oder berufliche Leben wieder eingestiegen bin und mich dafür auch fähig gefühlt habe, um das mal so zu sagen.
Also Sie sind sozusagen ja regelrecht rausgerissen worden, richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Leben. Wie haben Sie das überstanden, die ganze Geschichte? Also es war ja damals so, dass wir das hier eigentlich nur über Bilder gesehen haben, weit weg, aber trotzdem konnte man sich das einigermaßen vorstellen, welche Dynamik dieser Tsunami hatte und der hat ja Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mitgerissen.
Nein, das können Sie sich vom Hören sagen, ich wusste bis dato aus dem Kreuzworträtsel heraus, was ein Tsunami ist, so ungefähr. Das ist eine Gewalt, die Sie nicht kontrollieren können. Das ist so. Sie selber haben auch eigentlich kaum Überlebenschancen, wenn Sie dann tatsächlich erst betroffen sind sozusagen. Bei mir waren es glückliche Umstände. Letztendlich ein rettender Baum, wo ich mich dann festhalten konnte und dann den Rückgang der Fluten mitbekommen habe. Dann auch schnell gefunden worden bin. Gab ja viele Menschen, die überlebt haben oder einige Menschen, die überlebt haben und die dann aber leider im Nachgang aufgrund ihrer Verletzungen auch verstorben sind, weil sie halt nicht versorgt werden konnten davon. Und das ist dann sehr gut passiert. In meinem Falle so, dass ich auch relativ schnell nach Deutschland wieder zurück konnte. Ich habe dann nicht gleich angefangen, danach wieder, hallo, hier bin ich, logischerweise nicht dort und mit der damaligen Arbeit verbunden und so weiter. Ich war damals Sonderschullehrer in Bad Kissing in Unterfranken. Auch dort ist man mir entgegengekommen, so dass ich die bestimmte Zeiten hatte, wo ich dann wieder reintegriert worden bin in das normale Berufsleben hinein dort.
Ja. Was hatten Sie für Verletzungen?
Ich selber hatte eine ausgerenkte Rippe, was nicht festgestellt worden ist, wo ich dann große Schwierigkeiten mit hatte, bis es dann diagnostiziert worden ist und wieder eingerenkt worden ist. Ich wusste überhaupt nicht zur damaligen Zeit, dass es man sich die aushängen lassen kann sozusagen dort. Ansonsten die äußerliche Verletzungen, die aber relativ harmlos gewesen sind dann dort, nicht?
Hat Ihnen in dieser Situation Ihre Sportlichkeit besonders geholfen?
Kann ich heute gar nicht mehr nachvollziehen. Ich bin als Mannschaftssportler ein fast Nichtschwimmer. Das ist so. Im Sportstudium selber war Schwimmen eine Herausforderung für uns alle, die Sport studiert haben. Nein, ich bin noch nicht geschwommen, sondern ich habe einfach Glück gehabt.
Sie haben ja gerade Marius Müller-Westernhagen, Lass uns leben, sich gewünscht. Ist das auch so ein bisschen Ihr Motto zu sagen, also auch schwerste Schicksalsschläge, die muss man annehmen und dann muss man eben weiterleben und Leben als solches ist ein Wert, der egal mit welchem Handicap man auf der Welt ist, immer wichtig ist?
Ja, ich habe viel im Umgang von Menschen mit Querschnitten, mit Rollstuhl, Nutzungsvoraussetzungen gelernt. Ich sehe diese Verletzungen bzw. Amputationen oder Querschnitte, die sehe ich nicht mehr, sehe immer den Menschen dahinter dann vor. Und das ist vielleicht auch etwas, warum ich mir gerade diesen Song gerade ausgesucht habe. Lass uns leben, ist ja was Positives. Ja. Ob man dazu Nackenschläge wie ein Tsunami-Erlebnis braucht, das kann ich gar nicht beurteilen davon. Also sicherlich ist es ein Einschnitt gewesen in meinem Leben, wo man nochmal reflektiert. Ich habe damals die Chance bekommen, nicht mehr Lehrer sein zu müssen, zu dürfen, wie auch immer. Also ich konnte meinen Beruf nochmal wechseln, habe das auch nie bereut im Nachgang dazu und konnte damals auch wieder zurückgehen in meine Heimatstadt sozusagen nach Hamburg, wo ich ja groß geworden bin und ans alte Umfeld wieder anknüpfen konnte. Ob das immer Nackenschläge braucht, das weiß ich, kann ich gar nicht beurteilen davon. Aber es sind immer Situationen, wo Sie ins Nachdenken kommen, das ist einfach so.
Sie sagen gerade, Hamburg ist Ihre Heimatstadt. Geboren sind Sie aber eigentlich in Oldenburg, haben in Bad Kissingen gearbeitet. Richtig. Können Sie das nochmal so zusammenbringen, dass wir das zeitlich einordnen können?
Ja.
Wieso ist Hamburg Ihre Heimatstadt, wenn Sie Oldenburger sind?
Also ich gebe dir zu, dass Sie 1956 geboren worden sind und zwar in Herzhorn in Holstein. Das ist eine Handballstadt. Wenn ich da geblieben wäre, das heißt, meine Eltern damals geblieben wären, wäre ich sicherlich Handballspieler aufgrund der Statur geworden. geworden. Wir sind dann relativ schnell umgezogen nach Oldenburg in Oldenburg. Das ist eine gelebte Basketballstadt, wie man sie kennt noch. Also wenn man in der Schule damals im Gymnasium den Englischkurs bestehen wollte, dann war der Englischlehrer gleichzeitig der Basketball-Sportlehrer. Also musste man Basketball spielen. Wenn sie dann über 2 Meter sind, dann ist es eigentlich logischer zusammen dort. Bin dann nach Hamburg gegangen zum Studieren, damals Sonderschulpädagogik. Und habe auch dann relativ schnell aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga gewechselt. Und dann, das war so die Zeit, wo die ersten Amerikaner auch in Deutschland angefangen haben, hier im Fußgängerbereich zu spielen. Das hat sich ja heute alles dynamisiert, das ist klar. Ja, bin hier in Hamburg, dann habe studiert, habe dann auch einen Lehrerjob bekommen damals, habe dann verschiedene Stationen durchlaufen, die mir Spaß gemacht haben als solches dort. Und bin damals der Liebe wegen nach Bad Kissingen gezogen, habe mich dann im bayerischen Schulrecht zurechtfinden müssen, sage ich einmal. Und wie gesagt, dann kam irgendwann mal der Tsunami. Das heißt also, dieser Einschnitt da drin, wo man nochmal nachdenkt, ich bin damals 50 geworden, war damals 49, bin 50 geworden und habe überlegt, wo geht die Reise nochmal hin sozusagen. Dann, nicht? Unabhängig davon, dass man überlegt, wenn man 50 wird, rein körperlich, dann überlegt man ja auch, also will man das, was man bisher getan hat, immer noch jeden Tag tun in Zukunft. Als Lehrer haben sie wenig Möglichkeiten, da andere Dinge zu machen. Insofern war es damals ein Geschenk für mich.
Ja, ein eigenwilliges Geschenk, muss man sagen. Genau. Eins, was Sie nachdenklich gemacht hat. Sie haben es aber gerade angedeutet, Sie sind ein Stück weit ja auch traumatisiert, logischerweise wiedergekommen damals. Hat sich das bei Ihnen mittlerweile aufgelöst? Denken Sie noch manchmal an diese Situation damals, der Verlust auch der Freundin?
Nein. Also daran denke ich nicht mehr. Ich bin in Karlak gewesen, noch einmal. Ich bin auch gerne Urlauber in Thailand, also da verbindet mich eigentlich nichts damit da vorne. Ich war jetzt gerade unterwegs, habe ich ja erzählt, in Südamerika. Dort ist das Thema Mexiko, also Erdbeben-Thema gewesen, 8,4 und Tsunami-Warnung und so weiter. Dann kann ich Sachauskünfte dazu geben, wenn mich jemand fragt, wie ist das eigentlich? Ja, aber emotional bin ich darüber hinweg.
Sie sind dann zum BG-Klinikum Hamburg gekommen. Eine Klinik, die, glaube ich, sehr vielfältig wirkt. Nicht nur im Rehabilitationssport, sondern ja auch in ganz anderen Sportarten. Viele Ärzte aus dem Bereich sind bei führenden Fußballvereinen, nicht nur in Deutschland, sondern international tätig. Können Sie mal schildern, wie es dazu gekommen ist, dass diese BG-Klinik in Hamburg zu dieser Bedeutung gekommen ist?
Ja, ein Zusammenspiel von vielen Menschen, wie das immer so ist davon. Wir haben einen sehr sportaffinen, obwohl er selber kein Sportler ist, Geschäftsführer, der sich bemüht darum, auch Perspektive für sein Haus zu finden im Rahmen von jungen Ärzten, die kommen, um in der Klinik zu arbeiten. Da ist natürlich das übliche Verfahren, also Ärzte sind heute eigentlich Mangelware, das ist so, gerade Fachärzte, Spezialärzte, die ja benötigt werden, um Kliniken Renommee zu geben. Da ist der Bereich des Sportes zunächst einmal ein Becken gewesen, wo man sagt, davon, da springt man hinein, da gibt es eine Perspektive, das ist interessant. So, und aufgrund von den Aktivitäten dieser Mediziner sind dann hier in Deutschland beispielsweise Fußballvereine als auch international Radsportvereine, als auch Fußballvereine mit Mannschaftssportarten betreut gewesen. Und wir stellen den Mannschaftsarzt und den Therapiebereich dort. Das gibt natürlich dem Haus einen ganz besonderen Stellenwert im Wettbewerb mit anderen Häusern. Der Wettbewerb schaut da drauf, schaut sich das an. Und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Jahren auch da die Nase vorn haben werden, denn da haben wir einen sehr guten Ruf.
Ja, welche Sportarten betreiben Sie? Sie haben gesagt Fußball, Radsport, das sind Rollstuhlsport natürlich. Ist es denn nicht unheimlich schwierig, dafür auch adäquate Ärzte zu finden oder werden die an der Klinik ausgebildet und dann ganz speziell in diesen Bereichen eingesetzt?
Also junge Assistenzärzte interessieren sich dafür, über die Neugierde. Zunächst einmal und werden dann speziell ausgebildet. Gerade im Behindertensport müssen sie ja noch einige Dinge mehr machen dort. Sie wissen ja, dass das BG-Klinikum in Hamburg europaweit das größte Querschnittszentrum hat mit 120 Betten als solches, mit einem riesen Aufwand an Therapie drumherum dort, also Rückführung ins Leben, über Gebrauchsfertigkeiten dort. Das sind Qualitäten, die wir auch dann dem Sport aus weitergeben als solches dort. Die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Menschen auch diese Tätigkeit ausüben üben dürfen. Aber das kann man ja vertraglich regeln.
Aber Sie haben auch Mannschaftsärzte zum Beispiel bei Hannover 96.
Richtig.
Sie haben Mannschaftsärzte in Rom, in England.
Richtig.
Das hat ja nun mit Reha-Sport gar nichts zu tun. Das ist ja wirklich professionelles Fußballgeschehen, dann, was Sie begleiten.
Ja, das ist richtig. Wobei, also ich sage mal so, die Performance der Ärzte, die bringen ja ihre Sachkenntnisse mit. Und dann haben diese Menschen sich auch qualifiziert aufgrund von Tätigkeiten, die in der Vergangenheit gelegen haben. Also wenn dann jemand, der professionell Radsport betreibt, relativ schnell aufgrund trotz einer fürchterlichen Verletzung wieder in Radsport einsteigen kann, dann spricht sich das natürlich in der kleinen Familie des Sportes dann doch schnell herum als solches dort. Nicht? Ja. So, und das heißt, diese Menschen werden dann angefordert, speziell für dieses Team auch in Zukunft tätig sein zu können.
Nun könnten die ja auch als Einzelärzte dahin gehen, aber das reicht nicht, weil im Grunde durch das BG-Klinikum ein ganzes Netz vorhanden ist, richtig, was Sportler dann umfassender betreuen kann.
Ja, oder? Wir selber haben ja alle Möglichkeiten in Bobeck draußen, im BG-Klinikum in Hamburg, präventiv und rehabilitativ zu wirken. Das heißt, auch Profisportler sind bei uns als normale Gäste sozusagen aufgrund einer medizinischen Indikation. Und mit dem Vorteil eines BG-Klinikums, dass der therapeutische Bereich im Krankenhaus gleich angesiedelt ist da vorne und nicht mehr Fahrwege dazukommen und anderes Umfeld und so weiter und so weiter. Gerade bei uns arbeiten ja die Ärzte mit den Therapeuten sehr, sehr engmaschig zusammen, hat sich daraus ein Qualitätsnetz entwickelt. Und dieses Qualitätsnetz ist, wie gesagt, in der Familie des Sportes dann inzwischen bekannt geworden und haben damit ein Ausrufungszeichen gesetzt.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Spieler bin in einem englischen Profiteam und werde von einem deutschen Mannschaftsarzt betreut, der angegliedert ist beim BG-Klinikum? Ich habe jetzt eine Verletzung, muss ich dann nach Hamburg fliegen und werde da weiter behandelt, damit diese Verletzung möglichst schnell auskuriert wird?
Sowohl als auch. Also entweder wir schicken Therapeuten rüber, die mit den Menschen selber vor Ort arbeiten, mit der Anleitung des Mediziners, oder aber der Mediziner sagt, die Möglichkeiten sind im Umfeld dort nicht gegeben und das machen wir zu Hause, also aus seiner Sicht zu Hause, dementsprechend in Hamburg. Ich habe mit vielen von diesen Menschen gesprochen, um sie einfach persönlich kennenzulernen. Hamburg ist immer eine Stadt, wo man gerne hin möchte. Das ist einfach so, auch aufgrund einer medizinischen Indikation als solches dort. Die Erfolge sprechen für sich. Also nach sehr schnellen Zeiten sind Menschen dann wieder in ihr Berufsleben, und das ist nun mal der Sport, in den Trainingsbetrieb wieder eingestiegen. Und das ist ja ein Qualitätskriterium.
Ist das trotzdem schwierig, Vereine in England oder in Italien so von diesem Konzept zu überzeugen? Oder sagen die, nee, wir haben jetzt schon vieles Positives gehört und wir können uns vorstellen, tatsächlich mit einer deutschen Klinik zusammenzuarbeiten?
Ja, das ist, also eine deutsche Klinik ist ein Qualitätsstandard. Ein BG-Klinikum ist ein besonderes Qualitätsstandard. Das ist auch im europäischen Umfeld bekannt. Letztendlich ist es aber personengebunden. Das heißt also, es gibt dann auch einen Markt an Sportmedizinern, der ist gar nicht mal so ganz groß, tummeln sich ja viele da drin. Sämtliche Orthopäden haben ja meistens auch den Beititel Sportmediziner drin stehen, nur haben sie dort nicht die Qualität an Betreuung, wie man sie bei diesen speziell ausgebildeten Menschen hat. Nicht, ja? Dort werden natürlich auch von den professionellen Teams gute Umfelder geschaffen, das heißt also Therapieeinrichtungen geschaffen zum Beispiel. Der Mediziner selber verfügt über bestimmte Logistiken, die er machen kann, dort im Mutterland des jeweiligen Vereins oder des Umfeldes des Sportlers selber. Das ist eine Herausforderung, das muss man tun.
Können Sie eigentlich aus Ihrer übergeordneten Sicht sagen, sind Spieler aus Italien, aus England anfälliger als deutsche Spieler, oder ist das im Grunde unabhängig von der Herkunft?
Unabhängig davon. Also das ist total unabhängig davon. Jeder bringt seine persönliche Konstitution mit, welche Nationalität er auch immer hat. Südländer sind immer anders als Engländer und Engländer sind immer anders als Deutsche. Das ist nun mal so.
Hat man denn das Gefühl, dass die Trainingsarbeit in den Bundesliga-Vereinen, aber natürlich auch in den internationalen Champions-League-Vertretern oder Euroleague-Vertretern, hat sich diese Arbeit eigentlich in den letzten Jahren deutlich verbessert, weil eben auch Ärzte, weil Therapeuten relativ schnell dabei sind oder relativ dicht dabei sind, und ist deshalb die Chance, unverletzt aus dem Spiel rauszukommen, größer geworden für Spielerinnen und Spieler?
Also das bedingt ja das Zusammenspiel zwischen Trainer, Mannschaftsleitung, Arzt, Therapieumfeld, ein Netzwerk. Dieses Netzwerk, habe ich ein paar Mal gesagt, ist inzwischen personengebunden. verbunden. Es ist sogar so, dass, das ist ja nicht unhäufig so, wenn ein Ligaverein seinen Trainer wechselt, warum auch immer, dass dann der neue Trainer sein neues Umfeld mitbringt. Dazu gehört auch möglicherweise neue Mediziner, zu denen Vertrauen haben muss dort. Da spielt die Medizin eine große Rolle, die Therapie eine große Rolle, auch die begleitende Therapie. Also ein Spieler spielt, obwohl er vielleicht doch nicht hundertprozentig fit ist, in welchen Bereichen dort, wer wird kompensiert, über therapeutische Bereiche, jetzt nicht medizinische Bereiche dort. Nicht? Ja, so, und da muss, weil wir reden von professionellem Tun, sprich, der Mensch ist teuer, der Arbeitnehmer ist teuer, der muss wieder ins Berufsleben integriert werden, da muss man viel Vertrauen entwickeln können.
Sind denn heute Spitzensportler auch bereiter, über ihre Gesundheit nachzudenken, als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo immer nur der Erfolg gezählt hat und bloß schnell auf eine Goldmedaille hin, auf einen Titel hin?
Ja, im guten und im schlechten Sinne, sage ich einmal. Oder nicht? Ja,
was heißt das?
Ja, wenn ich nicht Erster geworden bin oder hoch genug gesprungen bin oder ich habe nicht genügend Tore geschossen, dann habe ich auch schnell ein Zipperlein und dann wird immer auch mit einer deutschen Mentalität immer der Schuldige gesucht, sozusagen. Dann, nicht? Da steht der Arzt auch sehr groß im Fokus mit drin. Wir haben berühmte deutsche Vereine, das liest man ja immer wieder, die sich auch im negativen Dialog mit ihren eigenen Ärzten befinden, sage ich einmal, weil der Trainer möchte, dass sie spielen und der Spieler geht nicht und der Mediziner sagt so und so. Heute ist es so, und das liest man ja bei älteren Spielern sehr häufig oder ins Jahre gekommenen Spielern, ich horche besser in meinen Körper hinein.
Ja.
Das heißt, die fragen dann auch und das gibt es einen Dialog. Normalerweise sind sie ja krank, gehen zum Arzt und sind ja eigentlich froh, dass sie nichts, wenn der Arzt nichts findet, sozusagen dort, wenn sie in Untersuchung gegangen sind dort. Dort wird sehr schnell Ursachenforschung betrieben. Warum ist das eigentlich so? Und wir haben ja nun berühmte deutsche Beispiele, wo Menschen jahrelang mit ihrem Körper zu tun haben, trotz höchst talentierter Anlage und dann plötzlich Stoffwechselerkrankungen festgestellt worden sind. Nicht? Ja, da muss man schon sehr tief fahnden, sage ich mal. Ne?
Welchen Anteil haben mittlerweile tatsächlich auch psychische Schwierigkeiten bei Profisportlern? Manchmal werden die ja immer noch nicht offen benannt. Wir wissen selber, der furchtbare Fall von Robert Enke. Aber gibt es denn mittlerweile eine größere Bereitschaft, auch mal zu sagen, ich kann diesem Druck eigentlich auf Dauer gar nicht standhalten als Spitzensportler und ich öffne mich dann auch mal entsprechenden Therapeuten und Begleitern, die mir vielleicht raushelfen können?
Wenn das Vertrauen da ist, auch ein normaler Arbeitnehmer, der wo und wie auch immer arbeitet, wird sich ja in seinem beruflichen Umfeld nicht immer gleich outen, dass er möglicherweise mentale, psychische oder dauerhafte Probleme hat. Da muss ein großes Vertrauensverhältnis da sein als solches dort. Die Zeit eines Profi, beispielsweise Fußballers, ist ja temporär. Das kann man ja ausrechnen. Das sind 10 Jahre plus oder minus dementsprechend, wo er mit viel weniger, sehr viel Geld bezahlt wird dafür. Das will natürlich halten, den Standard als solchen. Da kann ich oder weiß ich aus Berichten heraus, persönlich habe ich es nicht erfahren, dass dort auch tiefergehende persönliche Gespräche geführt werden, wo der Mensch sich öffnet.
Mhm. So. Sie waren selber Spitzensportler als Basketballer. Wenn Sie die Zeit von damals mit der heutigen vergleichen, was hat sich aus Ihrer persönlichen Sichtweise da ganz gravierend verändert? Also wir haben jetzt schon über den medizinischen Bereich gesprochen, haben gesprochen über die Psyche der Menschen. Würden Sie sagen, also außer dass da mehr Geld bezahlt wird in unterschiedlichen Sportarten, hat sich im Grunde aber eigentlich nichts verändert. Die Spieler wollen immer noch, die Spielerinnen auch, wollen immer noch natürlich gewinnen.
Ja, natürlich wollen sie gewinnen. Es ist aber so, dass wir heute sehr viel mündigere Menschen haben, auch im jungen Alter schon. Also die Begleitprogramme über Internate oder über Schulausbildung, begleitende Ausbildung am Arbeitsplatz, den Wunsch überhaupt eine Arbeitsgrundlage für die Zukunft zu legen, das wird ja heute in jungen Jahren schon sehr angesetzt. Das sind auch Sportarten wie Basketball, Handball, Volleyball, die tun das auch. Das ist nicht nur im Fußballbereich. Das ist so. Damit ist die Erwartungshaltung natürlich auch größer geworden, gegenseitige Erwartungshaltung als solche. Das heißt also, dieser Mensch, das haben wir ja gerade angesprochen, ist auch einem bestimmten Druck ausgesetzt. Also dann würde ihn, auf die Medizin zurückzukommen, der reine Schnupfen. Die trainieren monatelang auf ein Ereignis hin. Das kann ich auf einen Punkt heute trainieren, dass ich die um die Zeit laufe oder so und so hoch und so weiter. Da haben sie normalen Schnupfen, wie sie ihn halt haben. Damit ist eine Aufbauarbeit körperlicher Art von x Monaten unterbrochen oder weg dementsprechend davon. Und dann fallen sie zunächst einmal im Bewertungssystem in ein Loch hinein. Das ist so dann möglicherweise auch in berufliche Konsequenzen. Oder wenn sie ein Fördersystem haben, dort über einen deutschen Staat zum Beispiel, dann ja, oder Sporthilfe oder wie auch immer, eben halt mit diesen Auswirkungen verbunden. Mhm. So, und da ist der Wettbewerb heute deutlich intensiver geworden.
Kann man das irgendwie ändern? Kann man die Umstände ändern, damit diese Menschen sich auch irgendwann mal entlastet geben können, wenn sie das Gefühl haben, ihr geht es jetzt gerade nicht so gut?
Also Sport hat ja den Charakter gewonnen inzwischen wie Brot und Spiele, sage ich ja mal. Mhm. Das heißt, es gibt ja extrem Dinge, wo auch gerade im Fußballbereich schon diskutiert wird, was mich sehr wundert. Vielleicht ist es too much, was wir machen, weil wir jeden Tag öffentlich sind, ganz öffentlich sind und irgendwann ist der Konsument sozusagen übersättigt da drin. So, und darüber wird man nachdenken müssen, was kann man von den Menschen freigeben, was kann man von dem Sportler freigeben dort, was kann man vom Umfeld freigeben, wie kann man das steuern. Aber das ist ein Spiel der Öffentlichkeit und da sind natürlich die Medien wieder, Entschuldigung, in einer besonderen Verantwortung, das ist nun mal so.
Ja, es sind sicherlich viele Bereiche in einer besonderen Verantwortung und da müsste man möglicherweise ganzheitliche Abstimmungen treffen, um Menschen da entsprechend auch zu begleiten, die eine gute Karriere vor sich haben, aber eben auch nicht überpaced werden sollen, schätze ich mal.
Wir haben ja staatliche Systeme gehabt, auch in Deutschland, wo der Sportler sozusagen nicht mehr denken musste, sondern nur da sein musste. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, sondern es wird heute sich immer der Mensch entwickeln. Mhm. So, und wie in allem gesellschaftlichen Umfeld gibt es auch dort eben halt persönliche Veranlagungen, das zu machen. Aber man achtet vom Umfeld sehr darauf, dass dieser Mensch nicht nur geradeaus läuft, um das Beispiel mal zu nehmen, sondern dass er links und rechts das normale Leben kennenlernt als solches dann dort.
Okay. Mahnende Worte von Ulf Mehrens, Präsident, Vorsitzender des Deutschen Rollstuhlsportverbandes, steht vor der Rollstuhl-Basketball-WM im nächsten Jahr im August in Hamburg. Wir haben es schon gehört, Sie haben selber sehr viel Sport gemacht, Sie waren aktiver Basketballer, international tätig, in der Bundesliga gespielt. Jetzt sind Sie nur noch privat unterwegs, sagen Sie hin und wieder nochmal Basketball spielen, ein bisschen Tennis, ein bisschen Joggen. Würden Sie heute nochmal in eine Profikarriere einsteigen, wenn Sie die Chance dazu hätten? Oder würden Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, lieber sagen, nee, ich suche mir einen anderen Beruf und das mache ich nebenbei, weil es meinem Körper gut tut?
Also, alle diese Dinge, die ich machen und erleben durfte, die haben mich für heute geprägt sozusagen dort. Wichtig ist ja daraus, was man selber macht, welche Veranlagung man mitbringt und wie man das Netzwerk, was man sich da persönlich aufgebaut hat, nutzt, um seinen Weg zu gehen. Diesen Weg müssen Sie haben, diesen eigenen Weg als solches dort. Und alles das, was einem dazu bringt, Erfahrungen zu sammeln, finde ich grundsätzlich positiv. Also grundsätzlich. Und der Sport ist so in seinen Facetten umfangreich, auch ein professioneller Sportbereich dort. Diese Erfahrung wollen Sie nicht missen. Ich würde das immer machen wollen, ja.
Sie werden in 4 Jahren 65, sind jetzt noch 4 Jahre Präsident des Deutschen Rollstuhlsportverbandes. Gibt es eigentlich für Sie einen Plan nach dem Ausscheiden aus diesem Amt und dann möglicherweise auch aus dem Berufsleben? Oder sagen Sie, ich bin so aktiv, ich bin auch noch so fit und ich habe meinen persönlichen Einschnitt hinter mir und da habe ich nochmal neu gestartet. Ich kann mir vorstellen, ich werde auch noch bis 75 irgendwelche Ämter bekleiden und vielleicht sogar arbeiten.
Ja, also ich mache den ehrenamtlichen Bereich, das ist letztendlich ehrenamtlicher Bereich seit über 30 Jahren jetzt. Da ist auch mal die Grenze erreicht, weil sich da das Umfeld aufgrund der Anforderungen sehr verändert hat. Wir haben dazu beigetragen, dass der Behindertensport in Deutschland, in Europa und weltweit mit hoffähig geworden ist dort. Es gibt jetzt einen nicht nur digitalisierten, sondern einen Wechsel, der digitalisiert ist, der persönlich bedingt ist von Menschen anderer Generationen, die anders denken, anders handeln wollen. Den Weg, den ich jetzt noch habe, in den nächsten 4 Jahren, ist, diese Menschen zu integrieren in die bestehenden Traditionen und Verbände hinein, sprich auch die Übergabe zu regeln als solches dort. Ich bin danach offen für viele Dinge. Ich werde sicherlich nicht zu Hause sitzen. Es kann aber auch gut sein, dass ich eigentlich nur eine Sportmannschaft im männlichen Bereich Jugend hier in Hamburg 3-mal begleite am Abend zusammen. Das mag auch sein. Aber konkrete Pläne für die Zukunft für den Bereich noch nicht. Also ich kann auch mal dann loslassen aus dem Funktionärstum heraus.
Sie haben ein sehr ereignisreiches und sehr vielbeschäftigtes Leben geschildert in unserem NDR Infotalk. Heute gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, das muss ich auf alle Fälle noch machen, weil das ist so ein Wunsch, den habe ich immer gehabt in meinem Leben und den habe ich leider noch nicht umsetzen können, weil mir die Zeit gefehlt hat.
Ja, ich möchte bei einer Großveranstaltung wie Paralympics oder Weltmeisterschaft in der 3. Reihe sitzen, mit Freunden zusammen, das Spiel kommentieren, was man halt so macht dort, ohne Verantwortung zu haben dafür.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.